Heute ist der zweite Sonntag im Mai, Muttertag. Also wenn es um Muttertag geht, bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke, ursprünglich war Muttertag schon eine gute Idee. Ein Tag im Jahr, an dem die Mutter ihren Ehrentag hat, verwöhnt wird und nicht von morgens bis abends für die Familie sorgen muss. Da kocht vielleicht mal jemand anderes. Da kommt das Frühstück ans Bett. Ein Tag, der den Rest der Familie daran erinnert, was die Mutter alles so leistet und auf sich nimmt. Aber manchmal wirkt der Muttertag so als Gedenktag auf mich etwas aufgesetzt. Unter dem Jahr wird von Müttern gefordert und gefordert, es wird gemeckert, das Essen ist verkehrt, das schmeckt nicht, das hätte ich aber lieber anders gehabt. Es entstehen oft Distanz und Kälte, statt eine Liebe, die mündig und erwachsen ist. Und dann plötzlich soll gedankt werden, vielleicht auch als Ersatzhandlung für den Respekt und die Dankbarkeit, die sonst so fehlt. Wenn der Rest des Jahres ebenso von Respekt und Liebe bestimmt ist, dann finde ich Muttertag eigentlich eine ganz schöne Idee. Dazu kommt, dass mittlerweile der Muttertag ganz schön vom Kommerz geprägt ist. Es gibt viele, die damit richtig viel Geld verdienen, mit Blumen und anderen kleinen und großen Geschenken. Der Muttertag hat auch überhaupt nichts mit einem christlichen Feiertag zu tun. Er ist nicht von den Christen erfunden worden und gilt auch nicht als Feiertag im Kirchenjahr. Trotzdem ist der heutige Muttertag für mich ein Anstoß, darüber nachzudenken, wie mütterlich Gott oft mit uns umgeht. Ich lese dazu zwei Verse aus dem Psalm 131, da hat nur drei, ein Psalm von David. Und er singt dieses Wallfahrtslied auf dem Weg nach Jerusalem. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz, auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. Ich finde, das ist ein ganz starkes Bild. Ein Säugling, der in den Armen seiner Mutter liegt und ganz tief und entspannt schläft. Für mich gibt es kaum ein stärkeres Symbol für Geborgenheit, kaum ein kraftvolleres Bild für Vertrauen und nichts Eindrücklicheres für Ruhe. Dieses kleine Kind, dieser kleine Mensch, der sich so geborgen weiß, dass er schlafen kann, egal was um ihn herum geschieht. So wie dieses kleine Kind, so wie dieser kleine Mensch möchte ich bei Gott Ruhe finden. Wenn wir das manchmal so beobachten, ein Kind auf dem Arm seiner Mutter schläft und rundherum ist Krach und Lärm, es wird gefeiert, es wird erzählt und gesprochen. Wenn ein Kind auf dem Arm seiner Mutter liegt, lässt es sich häufig von nichts anderem mehr stören. Es ist schon verblüffend. Das Kind fühlt sich beschützt und lässt sich durch nichts in seinem Frieden stören. Und dieses Bild, wenn ich das so vor mir sehe, das bewegt mich schon sehr. Und eigentlich, wenn ich das mit der Liebe Gottes und der Geborgenheit, die ich bei ihm haben kann, vergleiche, dann ist das schon eine ganze Menge, was ich für mich heute mitnehmen könnte. Es führt uns dieses uneingeschränkte, tiefe Vertrauen vor Augen, das dieses Kind zu seiner Mutter hat. Trotz allem, was rumrum ist. Das Kind wird wieder Hunger bekommen, ja. Aber jetzt im Augenblick ist es geborgen. Und von diesem Vertrauen will ich mich immer und immer wieder anstecken lassen. Und David sagt oder singt in diesem Psalm, ich ließ meine Seele ruhig werden und still, wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. In biblischer Zeit, ganz besonders dort, war Gott grundsätzlich hauptsächlich als Vater, als Held, als König, als Hirte, als Anwalt, viel verbreiteter als das Bild eines mütterlichen Gottes. Das hat sich auch bis heute, glaube ich, kaum geändert. Ich will das heute auch nicht ändern. Vor kurzem haben wir uns bei unserem Hauskreis den Film Die Hütte angeguckt. Ich will auch gar keine Werbung für diesen Film machen, aber in diesem Film gibt es schon einige Szenen, die es wert sind, mal darüber nachzudenken. Der Hauptdarsteller kann den gewaltsamen Tod seiner kleinen Tochter nicht verkraften. Und da begegnet ihm Gott als Frau. Mütterlich, tröstend, fürsorglich. Sie fordert nicht. Sie begegnet ihm mit all den Eigenschaften, die wir einer Mutter zuschreiben, wenn es ihrem Kind schlecht geht. Wenn wir uns Gott so vorstellen mit dieser mütterlichen Liebe, dann können wir so ein bisschen vorstellen, was es bedeutet, diese Selbsthingabe, dieses Umsorgen, dieses sich kümmern. Dazu muss man nicht das Bild einer Frau haben und ich möchte auch, wie gesagt, Gott heute nicht als Frau darstellen. Aber dieses Einbetten, diese enge Geborgenheit und dieser enge Trost, den verbinden wir halt häufig mit einer mütterlichen Eigenschaft. Gleichzeitig bleibt Gott unser Vater mit seiner männlichen Zuwendung, mit der Autorität und Kraft, die er hat, der uns Halt und Schutz gibt und der sich vor uns stellt. Dieser starke Gott, der das Meer teilt und der dem Sturm Einhalt gebietet. Dieser starke Gott, den ich mir vorstelle, als der, der meine Hand nimmt und der mich führt. Manchmal brauche ich diesen starken Gott, wo ich mich geschützt weiß, der für mich eintritt, der sich vor mir stellt, der mich vielleicht auch zurechtrückt. Und manchmal brauche ich einen Gott, der mich tröstet, der mich ganz sanft in seinen Arm hält und bei dem ich zur Ruhe kommen kann. Wenn ich bete, da bete ich nicht zu Mann oder Frau, sondern da bete ich zu meinem liebenden Gott, zu meinem Vater im Himmel. Wir haben zunächst diesen zweiten Vers geguckt, diese Geborgenheit. Aber auch der erste Vers sagt uns einiges. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Und ich schaue auch nicht hochmütig auf andere. Und ich strebe nicht nach Zielen, die zu hoch für mich sind, zu vermessen. Stolz und Hochmut lassen uns den Blick von Gott abwenden. Wer stolz ist, lebt häufig nach dem Motto, ich weiß alles, ich kann alles, ich brauche niemanden. Nichts ist wichtiger als das eigene Befinden. Nur nichts bedeutet mehr als der eigene Erfolg, die eigene Karriere. Und dafür wird dann auch alle Energie aufgewendet. Und wer das nicht schafft, auf den blickt man überheblich runter. Aussagen wie, jeder seines Glückes Schmied, und dann hätte er doch und sollte er doch, sind nicht selten. Wer mit solch einer Haltung lebt, will und muss alles selber schaffen. Der überlässt sich nicht einem anderen, der überlässt sich auch nicht Gott. Und wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der Karriere und Erfolg der Schlüssel zur Anerkennung sind. Es ist wichtig, sich gut zu verkaufen. Wenn ich so überlege, wenn ich als junge Frau eine Bewerbung schrieb, dann war diese Bewerbung geziert von der Bescheidenheit. Heute sollen Bewerbungen davon überzeugen, warum gerade ich oder derjenige, der sie schreibt, der Richtige ist für diese Stelle. Die müssen sagen, warum man so toll ist. Gar nicht so einfach. Wird das Streben nach Anerkennung und Erfolg, der Wunsch im Mittelpunkt zu stehen, aber die zur Haltung eines Menschen, dann hat er es schwer, von sich auf andere zu sehen. Und dann hat er auch schwer, irgendetwas aus der Hand zu geben, es Gott zu überlassen. David sagt in seinem Psalm, dass aber nur der Ruhe und Friede für seine Seele findet, der demütig ist und sich nicht selbst für den Nabel der Welt hält. Die dritte Aussage, die der Psalmist tätigt, lautet, ich strebe nicht nach Dingen, die zu vermessen für mich sind, die zu hoch sind. Ich habe das so verstanden, dass wir nicht alles bis ins Detail erklären müssen. Ich muss nicht alles verstehen, was Gott in seiner Vollmacht tut. Ich kann Gott nicht erklären. Ich kann oft auch sein Handeln nicht verstehen. Und es hilft niemandem und auch nicht mir über den Himmel zu philosophieren. Da ist Bescheidenheit oder auch Einfachheit, diese Schlichte, das, was uns zu Gott führen kann, dieses kindliche Annehmen, dieses kindliche Vertrauen. Komplizierte Berechnungen und Perfektionismus bringen uns Gott nicht näher. Anton Rotzetter beschreibt das als Schlichtheit oder als heilige Einfalt. Einfältig bezeichnet man ja im Umgangssprachlich oft die Dummen, die etwas Dümmlichen. Aber so ist es nicht gemeint, sondern er verkehrt das ins Positive als einfältig, wie nur einmal gefaltet, also ganz einfach, ganz schlicht. Und ich möchte ein paar Gedanken von ihm dazu vorlesen. Keine Falten im Denken will ich haben, kein Wenn und Aber, nur Glauben, Staunen und Verwunderung. Keine Falten in der Sprache will ich kennen, nur schlichte Worte, Worte zum Greifen. Keine Falten im Herzen will ich haben, keine Lüge und kein Versteck, nur Liebe und spontane Freude. Keine Falten in der Seele will ich haben, keinen Schatten und keine Schuld, nur einen schlichten Blick auf den herrlichen Vater, den göttlichen Sohn, den mitreißenden Geist. Keine Falten in der Gestalt meines Lebens will ich haben. Nur ein offenes Herz, ein Bruder, eine Schwester, einen Gott. Keine Falten in den Händen will ich haben. Keine Faust, nur offene Hände und viel Liebe für die Menschen. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Aber wie können wir in dieser Welt, in der wir leben, Frieden für die Seele finden? Wir hören täglich von Krieg und Terror, von Unfällen und Katastrophen, von Umweltproblemen und Zukunftsängsten, von Krankheit und Tod. Und da soll meine Seele zur Ruhe kommen? Da soll ich Frieden finden? Und trotzdem hat Jesus was ganz anderes gesagt. Er sagt, indem er mit seinen Jüngern spricht, und das gilt auch für uns, das alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen. Aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Die Welt wird euch hart zusetzen. Das lässt sich nicht ändern. Und das erleben wir ja auch tagtäglich. Wir können es beobachten, wir können es miterleben und sehen in den Nachrichten, in dem, was um uns herum geschieht, aber auch am eigenen Leib, in der eigenen Situation, können wir immer wieder und müssen wir immer wieder erfahren, wie hart uns das Leben, wie hart uns die Welt zusetzt. Aber dennoch, richte deinen Blick auf Jesus. Er hat die Welt überwunden und bei ihm ist Friede. Er kam auf diese Erde ganz Mensch und das heißt auch, dass er weiß, um was es geht. Er hat die Gefühle, die Schmerzen, die Nöte gehabt als Mensch und er weiß genau, wie wir uns fühlen. Und trotzdem, er war so eng verbunden mit seinem Vater. Er konnte schlafen im Boot, mitten im Sturm auf dem See Genezareth. Er schlief wie ein Kind in den Armen seiner Mutter. Die Jünger haben sich darüber geärgert, dass er so fest schlief und der Sturm tobte. Er konnte auch da noch heilsam mit anderen Menschen reden, als die Pharisäer bereits lauernd in seinem Rücken lagen. Er hat sich trotzdem um jeden Einzelnen gekümmert, dem er begegnete. Er hat auch die Ruhe nicht verloren, als 5000 Leute hungernd an einem abgelegenen Ort der einbrechenden Dämmerung nicht von ihm wichen. Und mitten im Schmerz und in der Angst des Todes hat er wieder zu einer Ruhe in Gott gefunden und konnte sich in Gottes Arme fallen lassen, sterbend noch die trösten, die ihm am liebsten waren und mittragen und sogar einem Verbrecher die offene Tür zum Paradies zeigen. Bei Jesus ist Ruhe mitten im Sturm. Und weil für ihn der Tod nicht das Ende war, Weil er auferstanden ist, deshalb ist auch für uns, die wir an ihn glauben, der Tod nicht das Ende. Und deshalb ist unsere Angst, unsere Sorge bei ihm in guten Händen. Ganz gleich, was unser Leben in Aufruhr bringt, was uns auch schlaflose Nächte bereitet, bei ihm können wir immer wieder zur Ruhe kommen. Viele Liederdichter haben das aufgenommen und in vielen Liedern können wir das immer wieder singen, wie wir Frieden finden im Sturm. Zum Beispiel, bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme, auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Oder auch harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle. Hilft er doch so gern. In allen Stürmen, in aller Not wird er dich beschirmen, der treue Gott. Die Jünger sind einen weiten Weg mit ihm gegangen. Sie haben seinen Tod miterlebt und sie haben ihn wiedergesehen, als er auferstanden ist. Und dann war Christi Himmelfahrt. Wir haben das eben gehört, dieser Vergleich mit Hage Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Jesus ist aufgefahren in den Himmel zu seinem Vater. Eigentlich hätte man doch glauben können, die Jünger sind tief traurig, weil er jetzt schon wieder weg ist. Wieder ein Abschied und jetzt ist er ganz weg. Jetzt musste man ja auch nicht damit rechnen, dass er am Er hat zwar gesagt, ich komme wieder, aber trotzdem, jetzt war er erstmal weg und trotzdem sind sie freudig weggegangen und sie haben weitergemacht. Es war kein endgültiger Abschied. Und er war auch nicht in weiter Ferne unerreichbar. Und das ist er bis heute nicht. Wir müssen Jesus nicht in einem fernen Himmel suchen. Wir dürfen ihn hier erwarten. Wir müssen nicht irgendwohin pilgern oder wandern, um Gott zu finden. Sondern hier, heute Morgen. Jesus hat uns versprochen, dass er immer bei uns ist. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Was würde uns das nützen, wenn er nicht mehr greifbar wäre, wenn er nicht mehr da wäre, sich nicht mehr um unsere Kümmernisse, um all das, was uns bewegt, sorgen könnte? Jesus hat uns zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das hat er in Matthäus 28 für seine Jünger und für uns gesagt. Und das ist das, was wir auch glauben. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden und er lebt. Und er lebt nicht irgendwo weit weg, sondern mitten unter uns. Deswegen können wir auch ganz getrost sagen, meine Seele ist stille in dir, denn ich weiß, mich hält deine starke Hand. Auch im dunklen Tal der Angst bist du da und schenkst Geborgenheit. Meine Seele ist still in dir. Bei dir, Herr, bin ich geborgen, wie ein Kind in den Armen seiner Mutter. Amen.